Herzlich willkommen hier im Podcast, wo es darum geht, wie du deine Frau stehst und nicht dir selber im Weg. Ich zeige dir, wie es möglich ist, Unsicherheit und Selbstzweifel hinter dir zu lassen und in Selbstbewusstsein zu verwandeln. Ich bin Giovanni Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir Frauen mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Und das passiert Frauen oft, die das Gefühl haben, dass ihre Sexualität ihnen im Weg steht. Und darum geht's heute und ich habe eine Frau zu Gast, die sich genau diese Frage stellt und die dieser Frage auf den Grund geht. Du kannst dich freuen auf ein ganz, ganz spannendes Interview. Ja, ganz herzlich willkommen heute im Podcast Fühlbar Anders. Schön, dass du wieder mit dabei bist, heute am Dienstag zu unserer aktuellen Folge. Heute habe ich im Interview die Sabrina Huschka. Sabrina, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Giovanni, ich freue mich sehr.
Sabrina, du bist Ärztin, du bist Kinderärztin. Ich habe dich zufällig entdeckt in einer Gruppe, wo sich Frauen treffen. Die Gruppe heißt Aussteiger-Netzwerk für Frauen. Und da hast du erzählt, du stehst aktuell zwischen zwei Jobs und einer ehrenamtlichen humanitären Hilfe. Und du bist gerade bei dir, so einen Raum für Eigenes zu schaffen. Und du hast auch ein Tabuthema mitgebracht. Und das ist eins, wo wir auch eine große Schnittmenge haben. Und ich verrate es einfach gleich, es geht um Sex. Magst du mal ein bisschen was zu dir erzählen? Welche zwei Jobs hast du? Du bist eine ganz, ganz vielfältige Person. Ich habe ein bisschen was gelesen zu dir, was du so alles machst. Und ja.
Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, bin ich Ärztin. Ich bin in der Weiterbildung zur Kinderärztin in meinem vierten Weiterbildungsjahr, habe in zwei verschiedenen Krankenhäusern bisher gearbeitet, habe meine Stelle, meine letzte Stelle beendet, Ende Februar, und habe dann eine neue Stelle bekommen, erst ab dem 1.11., wo ich dann wieder als Kinderärztin arbeiten werde. Und das hat mir halt die Möglichkeit gegeben, ganz viel Zeit dazwischen zu haben. Ich bin, was du auch schon kurz angesprochen hast, auch humanitär in einem humanitären Projekt aktiv gewesen in Sierra Leone, wo eine kleine NGO sich vor allem mit der Verminderung von Kindersterblichkeit beschäftigt, also da Trainings gibt für ein besseres Handling von schwerkranken Kindern, aber auch einfach Krankenhausinfrastruktur verbessert, Krankenschwestern und Ärzte oder Clinical Health Officers ausbildet, wo ich einfach auch mit sehr viel Herzblut und gerne dabei gewesen bin, weil das irgendwie so ein Thema ist, was mich schon sehr lange auch beschäftigt, also Global Child Health und auch gerade in diesem Sektor Ausbildung von Gesundheitspersonal, weil das für mich einfach die einzige nachhaltige Möglichkeit ist, da auch wirklich langfristig was zu verbessern. In diesem Zusammenhang, wie du auch schon gesagt hast, Sex ein großes Thema, worum es auch heute vielleicht viel gehen soll, habe ich damals in Sierra Leone bei einem Sex-Talk mitgemacht an einer Universität, wo es vor allem um Family Planning und Vermeidung von sexuell übertragbaren Krankheiten ging. Wir aber auch schnell gemerkt haben, dass die Nachfrage an diesem Thema auch im Bereich von gesellschaftlichen Themen, also wie verhalte ich mich richtig in der Sexualität, vor allem auch vielleicht in so Rollenbildern als Frau, als Mann, als Partnerin, wie oft darf man Sex haben? Also so ganz banale Fragen, die man so erstmal denkt, komisch, dass da einfach ein totaler Anklang war und wir danach den Raum so ein bisschen geöffnet haben, um dann vielleicht auch Gender getrennt, also dass die Frauen zu mir kommen konnten, die Männer zu den Jungs und einfach nochmal private persönliche Fragen stellen konnten, dass da einfach ganz viel Nachfrage war und ich gemerkt habe, boah, super spannend und irgendwie auch total schön, da in Austausch zu gehen, also auch einfach als Frau, von Frau zu Frau über dieses Thema zu sprechen. Genau. Zu dem Ehrenamtlichen bin ich dann gekommen, als ich wieder zurück in Köln war. Ich wohne in Köln. Es gibt hier ein großes kulturelles Zentrum, die auch soziale und politische Angebote haben. Und ich habe mich da dann engagiert in einem Mitmach-Sommerprogramm und habe dann sofort gemerkt, ich möchte gerne mich mit dem Thema Sexualität und Weiblichkeit für Frauen engagieren und gerne einen Mitmachkurs oder beziehungsweise eher einen Raum öffnen für Frauen jeglichen Alters, jeglicher Herkunft, um einfach ins Gespräch zu kommen über das Thema Sexualität.
Das ist ein Raum für Eigenes, oder? Wo du geschrieben hast, du hast zwei Berufe und dazwischen ganz viel genau, Raum für Eigenes.
Genau, das ist jetzt dieser Raum für Eigenes, den ich mir jetzt so ein bisschen in den letzten Wochen, Monaten so erschaffen habe und auch ganz viel mit mir selbst so in Diskurs gegangen bin. Wie möchte ich das machen? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für andere? Und mir einfach auch diese Zeit genommen habe.
Was entsteht in Köln?
Genau, also es ist ganz, ganz frisch in den Kinderschuhen sozusagen. Was ich anbieten wollte, habe ich ja gerade schon kurz so angerissen. Wir nennen es Let's Talk Female, weibliche Sexualität. Das ist ein Zeitraum, immer mittwochs, ist jetzt auch egal, welcher Tag das ist, immer für 1,5 Stunden, wo ich Frauen eingeladen habe, die sich angesprochen fühlen. Und das habe ich auch ein bisschen ausgeweitet. Also alle Menschen, die sich als Frau verstehen, die eine Vulva haben oder irgendwie das Bedürfnis haben, über dieses Thema zu reden, waren halt herzlich willkommen. Und das erste Mal hat jetzt letzte Woche stattgefunden.
Bitte? Das habe ich gesehen. Ich habe die Ausschreibung gesehen und bin ganz neugierig, was du für Erfahrungen hattest.
Ja, es war einfach absolut toll. Also ich war sehr angespannt. Ich hatte mich, wie gesagt, schon viel damit auseinandergesetzt. Ich hatte ganz viele Ideen und mir war es einfach, ich wusste überhaupt nicht, wer da kommt. Also es war wirklich halt ganz frei ausgeschrieben. Ich hatte das mit einer anderen Frau zusammen geplant, die etwas älter ist als ich, die ist über 50. Wir hatten uns halt zufällig getroffen, weil wir irgendwie das gleiche Interesse hatten. Die konnte leider an dem Termin nicht. Das heißt, ich war dann alleine dort als Raumhalterin. Und dann kam halt diese Frau nach und nach rein und ich habe halt direkt gemerkt, wie sich so ein Gefühl aufbaut, was total positiv war, mit ganz viel Wertschätzung und ganz viel Akzeptanz füreinander, was ich total schön fand und mit einer unglaublich großen Offenheit, die ich überhaupt nicht erwartet hatte.
Schön. Hast du den Raum gestaltet oder wer hat es geschafft, dass diese Wertschätzung entsteht?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube schon, ich habe halt versucht, den Raum einfach schön zu gestalten erstmal, also wirklich mit Kerzen, mit Blumen, mit einer Decke, mit Yogamatten, damit man sich auch irgendwie so ein bisschen Gemütlichkeit schaffen kann und so. Und dann habe ich einfach von vornherein gesagt, wie wir uns begegnen wollen und dass ich jetzt nicht als Therapeutin oder als von oben herab wertende oder beratende Person da auftrete, sondern dass ich einfach da sein möchte, um diesen Raum zu öffnen, um Impulse zu setzen und einfach die Freiheit zu geben, ehrlich miteinander zu kommunizieren. Und das war mir total wichtig, dass wir ehrlich sein können. Und das habe ich auch mehrfach gesagt, dass die Frauen mir auch sagen können, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, wenn sie sich diskriminiert fühlen, wenn sie sich irgendwie nicht verstanden fühlen, wenn vielleicht ein Trauma hochkommt, was irgendwie belastend ist, dass dann wirklich sofort irgendwie reagiert werden kann und man auch den Raum verlassen kann, weil ich einfach nicht mir bewusst war oder ich war mir bewusst, was das für eine Verantwortung ist, weil ich, wie gesagt, niemanden mit seiner Vergangenheit kannte und ich wusste, dass es ein sensibles Thema ist und ich keine Ahnung hatte, wie darauf reagiert wird.
Und darfst du, magst du uns was davon erzählen? Es war ja ein geschützter Raum.
Ja,
was
genau.
Kannst also ich du uns erzählen davon?
Ja, genau. Ich habe den Frauen gesagt, dass natürlich was im Raum spezifisch gesagt wird, im Raum bleibt, weil es einfach ein Vertrauensraum sein sollte. Genau. Aber ich kann so vom Rahmen kann ich einfach sagen, das ist mir halt wichtig, weil ich hatte ganz verschiedene Konzepte mir überlegt, weil ich halt überlegt habe, ich möchte die Gruppe spüren und dann gucken, in welche Richtung es gehen kann. Ich wollte erstmal Impulse setzen, weil ich nicht wusste, wie viel kommt von den Frauen selber. Wir haben dann eine sehr, sehr lange Vorstellungsrunde gemacht, wo jeder auch sagen sollte, als was er gesehen werden möchte. Also eine Vorstellung kann natürlich sein, ich bin Sabrina, ich bin Ärztin, aber es kann auch sein, ich bin Sabrina, ich liebe Tiere. Also es kann ja, für jeden ist ja in dem Moment was anderes wichtig. Und dieser Vorstellungsrunde war halt schon sehr, sehr lang. Was ich wollte ich aber auch gerne, weil ich wollte einfach viel Raum geben für das eigene Gespräch. Und die Frauen sollten auch sagen, warum sie da sind. Also warum das Thema sie so interessiert. Und da kam schon ganz, ganz viel. Also das war auch für mich sehr überraschend, aber auch total schön. Also auch Ängste, Hoffnungen, Erwartungen und ganz viel schon sehr, sehr, sehr viel Ehrlichkeit. Und dann habe ich einfach ganz platte Fragen gestellt. Die hatte ich auf Zettel geschrieben, wo man mit Ja und Nein antworten konnte. Und das waren zum Beispiel so Fragen wie, macht Sex dir manchmal Angst? Bin ich von Sex oft unbefriedigt? Muss Sex mit Liebe zusammen passieren oder kann das auch getrennt werden? Also wirklich einfach mal so ganz viele Themenbereiche, fühle ich mich in meinem Körper wohl? Schäme ich mich beim Sex? Dass man einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken kommt, wo stehe ich eigentlich? Und auch damit ich als Person, die das so ein bisschen hält und vielleicht auch weiter guckt, wie kann dieser Kurs weiter oder dieses Gespräch weitergeführt werden, was sind Schwerpunktsthemen? Und was sehr auffällig war, das kann ich hier aber auch sagen, weil das ist jetzt niemand, dass ich niemandem besonders irgendwie hervorhebe, ist, dass viele sich gewünscht haben, eine andere Sexualität zu erleben. Und anders war natürlich jetzt sehr weit, das konnte in jeglicher Form irgendwie gedeutet werden, ob jetzt besser oder schlechter oder mit anderem Rollenverständnis, mit anderen Gefühlen dahinter, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es war halt ganz klar, wir würden gerne eine andere Sexualität erleben. So. Genau, und das ist jetzt auch das, worauf ich mich gerne bei dem nächsten Treffen so ein bisschen fokussieren würde. Was ist die andere Sexualität? Was bedeutet gute Sexualität für mich? Wie kann ich mich dem nähern und was ist für mich wichtig?
Ganz wichtige Fragen. Also ihr habt quasi einen, jetzt suche ich nach dem Wort, eine Bestandsaufnahme gemacht, um es nüchtern zu sagen, um zu schauen, wo möchte ich denn hingehen? Wo soll es hingehen? Wie möchte ich es anders?
Genau.
Wie möchte ich das leben? Schön.
Genau.
Dass Frauen gemeinsam darüber reflektieren und davon erzählen, dass sie auch hören, wie geht es anderen damit, ganz, ganz wertvoll.
Ja. Ja, und das war mir auch so wichtig, weil einfach auch zu zeigen, wir sind alle irgendwie natürlich total unterschiedlich. Also es gibt eine ganz große Bandbreite an Diversität. Das ist so wunderbar, weil jedes seine eigene Schatztruhe für sich. Und trotzdem ist halt alles nicht unnormal oder falsch oder so. Weil ganz oft hat man ja vielleicht auch als Frau oder auch als Mensch im Allgemeinen das Gefühl, da stimmt was mit mir nicht. Und wenn man dann mal hört, vielleicht haben andere Gedanken, aber haben auch irgendwie Struggles und Hürden, die sie überschreiten müssen, merkt man mal wieder, eigentlich sind wir alle irgendwie mal am Straucheln und dann mal wieder stärker und mal wieder schwächer. Und diese Akzeptanz einfach, das anzunehmen, ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Schritt.
Die Liebe spielt für dich ja eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe in deinem Instagram-Profil gelesen, da hast du geschrieben, ich möchte eine bessere, ich möchte die Welt besser lieben können. Becoming a better lover to the world.
Ja.
Was heißt das für dich?
Ich glaube, das kann man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie beschreiben. Also ich glaube, es hat auf der einen Seite auch was mit dieser Sexualität zu tun, mit der ich mich auseinandersetze, aber auch einfach der Umgang erstens mit sich selbst. Also weil ich glaube, Selbstliebe ist einfach ein ganz, ganz großer Faktor und ganz wichtig. Aber dann auch, wie liebend gehe ich mit meinem Umfeld um? Und ich komme aus einem Freundeskreis, wo immer viel so Aktivismus auch Thema war und Rechte erkämpfen für Minderheiten, egal auf welcher Ebene. Und man hat immer in so ganz großen Kategorien gedacht. Also man möchte irgendwie geflüchteten Menschen helfen, man möchte Menschen irgendwie helfen, die unterdrückt werden. Und das fand ich immer total wichtig. Aber ich habe gemerkt, es geht auch darum, direkt vor der Haustür anzufangen. Also wirklich die Menschen auf der Straße mit Achtsamkeit, mit Liebe zu begegnen und irgendwie auch darauf zu achten, dass man nicht irgendwie ruppig wird, weil oft handelt man ja aus der eigenen Perspektive heraus. Man hat einen schlechten Tag, man hat schlecht geschlafen, man trifft jemanden, der nichts dafür kann und trotzdem raunzt man den irgendwie an. Und ich glaube, dass man in diesen ganzen kleinen Kreisen, also mein Ex-Freund hat mal gesagt, das ist so ein bisschen wie, man wirft so einen Stein und dann kommen ja diese ganzen Kreise im Wasser zustande und so. Und ich glaube, so existieren wir auch auf der Welt, weil die Zeichen, die wir raussenden, das sind die Zeichen, die dann weitergesendet werden. Und das ist für mich so ein bisschen, also im Großen und im Kleinen halt irgendwie liebevoll miteinander umzugehen.
Dann habe ich gesehen, dass du ganz schöne Texte, fast schon mit Gedichtcharakter, schreibst, auch bei Instagram.
Ja.
so mit diesem Thema Empower Her.
Ja.
Ermächtige sie oder gib ihr Kraft. Und da schreibst du über Härte und Konkurrenz, wie man das verändern kann hin zu Verbundenheit, Zusammenarbeit, Wertschätzung, Weichheit.
Ja.
Was inspiriert dich zu solchen Gedichten oder zu solchen Texten?
Ja, ich finde es total schön, dass du das ansprichst, weil das hat sich auch so in den letzten Monaten so herauskristallisiert. Und es gibt irgendwie so, also das sind immer sehr, sehr persönliche Dinge. Also das, was viel aus Gesprächen hervorkommt mit Freunden, mit Partnern, auch mit meiner Mutter, mit der ich ein sehr, sehr enges Verhältnis habe. Einfach auch manchmal Menschen, die ich einfach auf der Straße treffe, wo ich einfach merke, boah, das ist gerade so ein Thema, das finde ich gerade total wichtig und das würde ich gerne teilen. So. Und dann setze ich mich damit auseinander. Ich habe eine Schreibmaschine und ich mag es irgendwie total gerne, diese Worte dann mit dieser Schreibmaschine zu schreiben und das dann nochmal ein bisschen in dem Text so zu vertiefen. Und zum Beispiel dieses Empower Her, das ist sowas, das hatte jetzt auch was mit diesem Kurs zu tun oder mit diesem Raum, den ich geöffnet habe, weil ich das Gefühl habe, dass viele Frauen oder auch Mädchen früh damit anfangen, sich halt sehr zu vergleichen und sich entweder darüber auf- oder abwerten, also von wegen, die Frau ist schöner oder schlanker oder verdient besser oder hat eine bessere Stellung in ihrer Position oder was auch immer. Aber dass das eigentlich ja gar nicht dieses Entweder-Oder sein muss, sondern dass man ja auch zusammen daran stark werden kann und dass man auch das total bereichernd sehen kann. Und auch gerade, wenn es um dieses Thema Eifersucht geht, also wenn man eine Frau sieht und denkt, Gott, die ist so hübsch, vielleicht findet mein Partner die besser als mich oder sowas. Das ist ja dann auch sowas, wo man so denkt, Quatsch, das ist einfach eine schöne Frau. Ich kann mich dafür freuen, dass die schön ist. Und es ist irgendwie, das mindert ja nicht meinen Wert. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man ganz oft gut über Freundinnen oder auch über Verwandte oder andere Frauen denkt, aber viel zu selten das wirklich ausspricht oder auch mal in so kleinen Zeichen einfach sagt, boah, das hast du heute richtig toll gemacht oder du bist heute irgendwie richtig strahlend und du strahlst so viel Positivität aus und so, dass man sich das einfach viel öfters zurückgibt, weil wie oft wacht man morgens auf und denkt, ich fühle mich nicht so gut und dann kommt jemand und sagt, boah, ich finde, du bist heute richtig schön und dann geht es einem irgendwie direkt besser, auch wenn das nur so ein kleiner Schnipser ist, mit dem man schon so viel verändern kann und das, finde ich, könnte man viel, viel öfters einfach so in die Welt tragen und das ist auch dieses Being Better Lover to the World, also ich meine, das hat ja was mit Liebe und Verbundenheit zu tun und das einfach mal wirklich zeigen und deutlich machen.
Genau, das auch untereinander teilen und sich gegenseitig aufbauen.
Ja, genau.
Und dann hast du noch was ganz Schönes geschrieben, was auch aus meiner Erfahrung ein ganz, ganz zentrales Thema ist. Du sagst, zeig ihnen, was du fühlst.
Ja.
Und da ist auch meine Erfahrung, wenn ich Streit habe mit meinem Mann, dann entbrennt der sich immer an diesem Punkt, dass einer versucht, nicht zu sagen, was er fühlt, also dass ich nicht sage, was ich fühle und dann an ihm versuche, rumzudoktern. Oder er nicht sagt, was er fühlt und dann versucht mir, also einfach dominant zu sein und zu sagen, was mir zu, er versucht dann mir zu sagen, was ich zu tun habe. Und irgendwann kommt einer drauf und dann lachen wir und dann ist es wie ein Gespenst, zack, einfach verschwunden.
Ja.
Also so dieses, zeige den anderen, was du fühlst. Ich finde das gar nicht so einfach. Wir tappen immer wieder in diese Falle, dass wir entweder im anderen einen Fehler suchen oder ihm dann versuchen zu sagen, was er tun soll. Und natürlich gibt es dann nur Gegenwehr, Abwehr, Kampf, keine Verbundenheit. Die Beziehung reißt ein, die bricht auseinander, hast du geschrieben. Und dabei wäre es so einfach, einfach nur zu sagen, was fühle ich, wie geht es mir?
Ja, total. Ja, das ist ein ganz spannendes, also das war wirklich ein Satz, wie ihn ein sehr naher Mensch ihn zu mir sagte, vor, glaube ich, 2 Monaten oder so, weil wir ganz viel über Beziehungen gesprochen haben zu anderen Menschen, also Menschen in meinem Leben, wo es gerade ein bisschen holprig war. Und ich hatte so Mutmaßungen angestellt, die denkt jetzt bestimmt das und die fühlt jetzt bestimmt das. Und ich fühle mich damit so und so. Und dieser Mann sagte zu mir, Sabrina, du musst denen sagen, was du fühlst, weil sie werden auch nur Mutmaßungen anstellen können. Und du ziehst dich zurück, weil du Angst hast vor dem Diskurs. Und die verstehen das wieder als Verletzung irgendwie, weil sie das Gefühl haben, warum will die nicht mehr mit mir sprechen? Bin ich der zu langweilig? Habe ich keine spannenden Themen? Und das war überhaupt nicht der Punkt. Also es ging um ganz, ganz andere Sachen, die ich empfunden habe. Und ich habe das dann wirklich so ein bisschen wie so eine Liste dann in die Hand genommen und gesagt, okay, ich gehe jetzt zu diesen Menschen und ich spreche das an und ich sage ihnen ganz klar, ich fühle das so. Und das ist ja auch überhaupt keine Wertung, weil ein Gefühl ist total subjektiv. Und dann kann der andere Mensch sagen, boah, krass, oder habe ich irgendwie so empfunden oder das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und dann kann man wieder daran irgendwie zusammenknüpfen und zusammenfinden. Und ja, wie du gesagt hast, ist es eigentlich total einfach, aber dann auch wieder nicht so einfach. Weil ich saß dann wirklich da mit dieser Person auf dem Sofa und dachte, in dem Fall war es meine Mutter, und dachte, ich weiß eigentlich genau, was ich sagen will. Aber den Anschluss jetzt zu finden oder diesen Startpunkt, das ist so eine kleine Überwindung. Und dann ist es plötzlich aufgebrochen wie so ein Wasserfall, der dann so losgeht, und dann war es total schön und wir konnten uns total öffnen. Aber das muss man erstmal, da muss man erstmal hinkommen.
Genau, wenn es sich dann öffnet, ist es total schön und es braucht ein bisschen Mut.
Ja, genau.
Die Gefühle Mut ist ein gutes Wort.
Ja. Mhm.
Ja. Und dann habe ich noch was Schönes gefunden. Du schreibst dem anderen nahe sein. Dir selber nahe sein.
Ja.
Das eine hat ja mit dem anderen was zu tun. Also ja. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich bin dann dem anderen nahe, wenn ich auch mir nahe bin. Mhm. Was hast du damit für eine Erfahrung? Wann bist du dir selber nahe? Mhm.
Ja. Also bei mir hatte das auch wieder was mit dem Thema Sexualität zu tun. Weil ich gemerkt habe, dass ich mich gerade in der Sexualität oder in der Intimität mit einem Menschen, mit dem ich sehr nah bin, mir selber erstmal nah sein muss, aber auch sehr gut sehr nah sein kann. Und das war aber auch so eine Erfahrung, die jetzt in den letzten Monaten sich halt vor allem so manifestiert hat, dass ich gemerkt habe, ich kann irgendwie so sehr in dem Moment sein, wenn ich intim bin. Und das war für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil ich ja irgendwie, oft ist man dann ja doch irgendwie mit den Gedanken woanders oder man will irgendwelche Rollen erfüllen, man will den Partner irgendwie befriedigen oder was auch immer. Und ich habe aber gemerkt, nee, am schönsten für mich, sowohl für mich als auch vielleicht für den Menschen, der noch involviert ist, ist es wirklich, wenn ich dann ganz nah bei mir bin. Und ich habe das zum Beispiel auch ganz intensiv, wie gesagt, ich bin in der Weiterbildung zur Kinderärztin. Ich liebe Kinder, also ich liebe das Zusammensein. Für mich sind Kinder einfach die besten Lehrer, wenn es irgendwie darum geht, ein gutes und authentisches Leben zu führen, weil die einfach ganz klar für das einstehen, was sie jetzt gerade wollen und ihre Bedürfnisse äußern können, zumindest meistens. Und wenn ich so in einer Interaktion mit einem Kind bin, sei es ein Säugling oder auch ein etwas größeres Kind, dann merke ich einfach, boah, ich bin jetzt einfach voll da. Also weil das Kind auch einfach voll da ist. Das ist so ein Gegenüber, was mir ganz viel Moment gibt. Und dann habe ich ganz viel über Menschen nachgedacht. Also ich habe durch meine Krankenhausarbeit einfach auch sehr viel in Teams gearbeitet mit Krankenschwestern, die ich alle sehr, sehr, sehr wertgeschätzt habe. Das waren tolle Menschen, auch vor allem Frauen. Also ich habe sehr, sehr viele starke Frauen kennengelernt, die aber ganz viel und ganz oft den Zugang so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, die verlieren so ein bisschen den Zugang für sich, zu sich selbst. Und es tat mir so leid, weil ich gerade diesen Frauen so sehr gewünscht hätte, dass die irgendwie zufriedener sind mit dieser tollen Aufgabe, die sie haben. Egal, was die Gesellschaft, wie die gewertschätzt werden, was natürlich total schade ist, dass so ein Job so wenig gewertschätzt wird. Aber ich habe halt immer versucht zu zeigen, ohne euch würde hier nichts laufen. Ihr seid so toll als Mensch und in der Funktion, in der ihr hier seid. Und ich würde euch einfach so sehr wünschen, dass ihr ab und zu euch nahe sein könnt, damit wir uns noch näher sein können. Weil ganz oft war da ganz viel Frustration und ganz viel so auch Wut irgendwie über das System. Und auch man hatte aber trotzdem nicht den Wunsch oder nicht die Kraft gehabt, das so richtig zu durchbrechen. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So, wann ist man sich wirklich nahe? So. Mhm.
Das könnte auch fast ein bisschen so diese Lösung sein für die andere Art von Sexualität.
Mhm. Ja,
das ist
genau.
Ein Riesenunterschied, ob Sexualität gelebt wird, indem ich mir nahe bin oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist für mich, glaube ich, auch das, was ich so ein bisschen nahe bringen will. Also ich glaube, dass ich viele Frauen, oder ich rede jetzt gerne von Frauen, weil das ist einfach so das, mit dem ich mich am meisten gerade so identifiziere, dass man einfach darüber ins Gespräch kommt. Und ich glaube, dass sich viele Frauen darüber schon im Klaren sind, aber trotzdem vielleicht noch nicht so richtig ihren Zugang gefunden haben. Also, oder auch vielleicht nicht sich das eingestehen wollen oder noch nicht den Mut haben. Da sind wir wieder bei dem Mut, irgendwie für sich einzustehen und zu sagen, ist, so wie ich gesagt habe, der Partner oder der Mensch, der dann einbezogen war, für den war das auch viel intensiver, diese Erfahrung zu machen, weil ich bei mir war. Und so wäre das vielleicht für die vielen anderen Partner von anderen Frauen auch. Nur denkt man ja oft, ja, aber der erwartet das von mir, der möchte das von dir. Aber wenn man sich wirklich mal von all diesen Erwartungen frei macht und bei sich anfängt, dann kann man vielleicht auch viel näher mit dem anderen sein.
Dann habe ich noch was gelesen in deinem Profil. Du hast geschrieben, verbinde die Punkte, dann entsteht etwas Größeres.
Mhm, ja.
Magst du da was dazu sagen? Hast du da eine Vision dazu? Hast du da was entdeckt, was sich in deinem Leben verbunden hat?
Mhm. Ja, jeden Tag auf jeden Fall. Also es ist wirklich so... Das ist auch was, was mein Ex-Freund, ich war 4 Jahre mit einem Mann aus Äthiopien zusammen, damals immer gesagt hat. Und das war ein sehr freigeistlicher Mensch und es hat mich sehr inspiriert. Der war sehr, sehr warm und sehr, sehr erlaubend und sehr großzügig. Und der hat irgendwie, der war sehr kreativ auch und hatte immer viele Ideen. Und es war nicht so, go straight and you're gonna get to the goal, sondern es war halt eher so, ach, dann guck mal nach rechts, dann guck mal nach links. Es wird überall wieder neue Türen öffnen und so. Und so bin ich irgendwie auch durchs Leben gegangen. Also ich habe Medizin studiert, was für mich sehr geradlinig war und das war auch nicht immer leicht. Aber ich habe immer die Augen offen gehalten nach Optionen und Möglichkeiten und auch nach Menschen, mit denen man irgendwie nochmal so einen Abstecher machen kann. Also wie wenn man durch den Wald geht und einen neuen Weg entdeckt und sagt, oh, da könnte es auch schön sein. So gehe ich so ein bisschen auch durchs Leben. Und bei mir hat sich dadurch ganz viel verbunden. Also ich bin nach meinem Abitur in Äthiopien gewesen für ein Jahr, habe einen Freiwilligendienst gemacht, habe gemerkt, irgendwie fühle ich mich sehr, sehr verbunden mit dem afrikanischen Kontinent oder auch mit verschiedenen Menschen dort in verschiedenen Ländern und wollte gerne zurückkommen irgendwann als jemand, der etwas kann, also der irgendwie eine Arbeit leisten kann, die sinnvoll ist und habe dann dadurch auch so ein bisschen den Weg zur Medizin gefunden, habe aber in der Medizin gemerkt, oh, die Schulmedizin ist super wichtig, ich möchte das alles können, ich möchte gern diesen Skill haben, Menschen auch irgendwie zu heilen oder zumindest Ansätze zu finden für Gesundung irgendwie, habe aber auch gemerkt, dass mir dieses Drumherum auch dieses gesund bleiben, achtsames Leben irgendwie total wichtig ist und ich da irgendwie gerne tiefer reinrutschen würde. Bin dann auch damals im Studium so ein bisschen in Berührung mit Tantra gekommen, habe das aber immer wieder so ein bisschen links liegen lassen, weil es dann irgendwie doch andere Themen gab, die damals irgendwie wichtiger waren. Habe jetzt letztes Jahr eine Yogalehrerinnenausbildung in Indien gemacht und bin dann wieder tiefer reingerutscht in dieses Thema auch diesen yogischen Lebensweg und so und habe einfach gemerkt, das kann sich halt super verbinden lassen. Also sowohl diese humanitäre Arbeit als auch schulmedizinische, klinische Arbeit, wobei ich nicht weiß, ob ich das mein Leben lang wirklich gut durchziehen kann, weil das System halt schon sehr, sehr einengt so. Aber auch diese therapeutische Arbeit, diese Coaching-Arbeit, irgendwie achtsam leben, achtsam mit seinem Körper umgehen, achtsam als Frau irgendwie miteinander sein, vielleicht wirklich auch dieses Thema Sexualität. Und das hat sich halt einfach so in den letzten Monaten so extrem entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, da ist total viel Anfrage, es gibt total viel Interesse von Frauen, aber ganz wenig Anlaufpunkte, wo es so niederschwellig passiert. Also ganz oft ist es so, mache ich jetzt eine Therapie, aber eine Therapie ist für mich jetzt schon ein großes Thema. Aber wenn da einfach ein offener Kreis ist und es jemand anbietet, ist direkt wieder eine ganz andere Ebene. Und das hat sich alles so durchgemixt und ich würde gar nicht sagen, dass ich weiß, wo ich irgendwie bin. Also es ist schon so eine Vision, aber ich kann die noch nicht so richtig fassen, sondern ich bin eher noch so in dem Schwammmodus, wo ich alles aufsage und dann vielleicht merke, was daraus dann erblühen kann.
Okay. Aber du verbindest die Punkte und vernetzt die einzelnen Themen, Erlebnisse miteinander.
Ja.
Gut, jetzt hätte ich dich gerne als nächstes noch gefragt, wo deine Liebe zu Afrika herkommt. Und du hast so ein bisschen schon verraten.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch so was, das kann ich nicht genau beschreiben. Es ist ein ganz tiefes Gefühl. Also es war wirklich damals das erste Mal, dort war ich halt nach dem Abitur in Äthiopien. Und ich glaube, das war die Konstellation aus Menschen, die ich damals getroffen habe. Also ich war mit fünf anderen Freiwilligen damals dort, mit denen ich eine sehr, sehr tiefe und innige Beziehung aufgebaut habe. Also es waren 4 Frauen, ein Mann. Mit den Frauen bin ich immer noch sehr gut befreundet. Und dann einfach das erste Mal weg von zu Hause an so einem fremden Ort. Und ich glaube, es war dann aber wirklich irgendwie diese Art zu leben, ein bisschen weiter weg von diesem ganz modernen, zivilisierten Leben, was jetzt, das soll überhaupt nicht irgendwie wertend oder so klingen. Ich meine, irgendwie sage ich auch, ich nenne das auch nicht irgendwie Fortschritt oder, also es ist ja so lustig, weil wir alle irgendwie nach diesem Fortschritt und alles muss digitalisiert sein und alles muss so und so laufen, streben wir ja. Und natürlich würde ich das jedem Menschen auch irgendwie gönnen und zubilligen, weil das ist nicht so, dass ich sage, das gehört uns, aber ganz oft denke ich halt, ihr habt hier noch so viel Ursprünglichkeit, die euch so viel Menschlichkeit erlaubt, die halt teilweise in unserer westlichen Kultur schon verloren gegangen ist oder beziehungsweise immer mehr verloren geht. Also diese neue Einsamkeit, die sich so entwickelt, habe ich da halt nicht so empfunden oder auf jeden Fall noch viel, viel, viel niederschwelliger, sondern es war wirklich noch dieser Verband von Generationen. Man kümmert sich umeinander, man teilt das Essen, man isst und lädt jemanden ein, der auf der Straße gerade vorbeiläuft. Und gerade in Äthiopien habe ich das sehr schön empfunden, auch mit dem Umgang zwischen Arm und Reich. Dadurch, dass die sehr gläubig sind in ihrem orthodoxen Glauben, waren die sehr fürsorglich, auch für vielleicht ärmere Bevölkerungsschichten und so. Und ich habe das einfach als so menschlich und so nah empfunden, also so, da kommt wieder diese Nähe ins Spiel. Also ich fand das einfach so verbindend und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich spüre meine Wurzeln. Also das klingt total sehr spirituell oder so, aber ich hatte wirklich das Gefühl, irgendwie komme ich irgendwie hierher. Und ich hatte so eine sehr, sehr, ich hatte da meinen ersten Partner auch kennengelernt, was natürlich auch nochmal so ein besonderer Moment dann war. Ich hatte meinen allerbesten Freund, der ist Äthiopier, den habe ich dort kennengelernt. Und ich hatte einfach so eine enge Beziehung zu diesen Menschen, dass das einfach für mich so eine enge Beziehung auch direkt zu diesem Land, zu diesem Kontinent geschaffen hat, wobei man natürlich nicht sagen kann, jeder afrikanische Kontinent ist sowas von unterschiedlich. Ne? Man redet ja auch nicht von Europa und sagt dann das Gleiche über Spanien wie bei Deutschland, aber es war trotzdem so, dass ich gedacht habe, boah, irgendwie fühle ich mich hier sehr zu Hause. Irgendwie auf eine Art und Weise, auch natürlich fremd, weil wir einfach sehr unterschiedlich auch sozialisiert sind, aber trotzdem habe ich mich irgendwie sehr wohl gefühlt.
Interessant. Was isst man in Sierra Leone? Wie ist das Essen?
Sierra Leone. Ich könnte jetzt besser sagen, was man in Äthiopien isst. Weil da ich so,
ja, dann erzähl uns das.
Also in Äthiopien isst man Injera. Das ist ein Fladen, ein ganz runder, platter Fladen aus Teffmehl. Das ist so eine Art Hirse. Und das ist sehr säuerlich. Und dann haben die ganz viele verschiedene Soßen. Und was sehr schön ist, dadurch, dass viele der Menschen dort orthodox sind, haben die sehr viel veganes Essen. Also wenn man jetzt kein Fleisch essen mag oder so. Und haben dadurch sehr viele verschiedene Soßen, auch oft sehr würzig. Viel Gemüse, Spinatsoßen und so. Und das, was ich sehr mag, ist, dass das Essen sehr gemeinschaftlich ist. Also es ist wirklich, dieser Fladen wird dann mit ganz vielen Soßen belegt und dann sitzen halt wirklich teilweise 5 bis 10 Leute um diesen Fladen und essen halt mit der Hand, rollen das ein und stecken es sich im Mund und man füttert sich auch. Das ist so ein Zeichen von Liebe und Verbundenheit, wenn man seine Ehefrau zum Beispiel füttert und ihr Goschas gibt. Und das ist so eine total schöne Esskultur, die haben. In Sierra Leone kann ich das gar nicht so genau sagen. Also ich war jetzt ja dort für 5 Wochen. Wir hatten aber auch eine Köchin im Krankenhaus, die halt selber gekocht hat für uns. Das war dann wahrscheinlich ein bisschen auch westlich angepasst. Die essen halt, glaube ich, viel Reis mit verschiedenen Soßen, auch Gemüse, Erdnusssoßen, aber auch Fleischsoßen, also und auch viel so gemischt mit so Blättern. Also ich glaube, die essen, glaube ich, auch so Kartoffelblätterstampf und sowas. Also, aber nicht so vielfältig wie das äthiopische Essen.
Spannend, dass die auch mit den Händen essen. Das kenne ich aus Indien. Ja. Und ich habe gehört, dass man in Indien gibt es ja dieses Konzept von Prana, dass wenn man mit den Händen isst, dass man viel mehr Prana aufnimmt als mit Besteck. Das fand ich ganz interessant.
Ja.
Und das passt wieder zusammen mit dem Yoga. Ich habe das auch gesehen, dass du Yoga praktizierst oder du hast sogar eine Ausbildung gemacht. Was hat dich denn zum Yoga gebracht?
Also das erste Mal Yoga praktiziert habe ich lustigerweise auch in Äthiopien. Mein bester Freund hat das dort unterrichtet und ich bin dann regelmäßig in den Stunden gegangen, habe einfach gemerkt, es tut mir total gut. Ich hatte dann noch gar nicht so einen Zugang zu dem tieferen Spirituellen und so, aber es war einfach die Bewegung, fand ich irgendwie gut und dieses gemeinschaftliche sich bewegen. Und dann habe ich ganz lange kein Yoga gemacht. Also ich war dann in Bochum, habe studiert, habe immer mal wieder so versucht und so für mich und so, habe das aber irgendwie nicht so richtig gemacht. Und ich habe gedacht, ich möchte das gerne wieder mehr machen. Also ich bin dann wirklich sehr blauäugig in diese Ausbildung gefahren. Ich war in Kerala in Südindien in einer Yogaschule und habe gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich super, super viel Yoga mache, aber ich möchte da gerne hin zurück und deswegen bin ich hier. Und für mich war das halt ein guter Weg, diese Ausbildung zu machen, auch wenn ich gar nicht mit dem Gedanken dahin gegangen bin, ich möchte Yogalehrerin sein und das unterrichten, aber eher für mich wieder zurück in die Praxis zu fallen und auch zu merken, wie könnte man das unterrichten, wenn man es doch vielleicht möchte, aber erstmal wieder so diesen Anfang zu machen. Genau, das war für mich so der Hintergrund dahinter. Und ich wollte das auch, das war für mich total wichtig, das in Indien zu machen, weil es mich, mir ging es nicht um, mir ging es in diesem Hintergedanken nicht nur um dieses Körperliche, was ja in Deutschland voll oft so verstanden wird, das ist irgendwie mein Sport oder so, sondern ich wollte halt gerne die Philosophie dahinter auch ein bisschen mehr verstehen und auch ein bisschen eintauchen in das Gefühl, was dahinter steckt. Und das ist mir halt dort einfach total gut gelungen, weil wir auch sehr, sehr erfahrene Philosophielehrer hatten, die uns dann einfach viel über die ganze Geschichte und Philosophie aufgeklärt haben.
Ja, das gelingt im Land selbst sehr, sehr viel leichter. Ich habe ja, du hast mich vorhin schon ein bisschen zu meinem Leben ausgefragt, wie ich mein Leben lebe. Und ich habe diese Reise, die, auf der ich jetzt seit fast 3 Jahren bin, in Indien begonnen. Also im Ende Oktober vor 3 Jahren hat die in Indien gestartet. Ich kenne Indien auch sehr gut.
Ja, ein total beeindruckendes Land. Ich war leider nur an diesem einen Ort und dann fing auch gerade zu der Zeit die Corona-Pandemie an und es war nicht möglich, noch länger zu bleiben oder zu reisen. Aber es hat mich schon, also gerade, ich meine, wir waren da in einer sehr geschützten Blase. Ich kann nicht sagen, dass ich da viel gesellschaftliche Kontakte hatte, so. Aber gerade, dass dieses uralte Wissen halt, gerade was diese Yoga-Philosophie halt ausmacht, über die Jahre sich da so gehalten hat und weitergegeben wurde, auch Ayurveda und alternative Heilmethoden und so, das hat mich schon sehr beeindruckt. Also auch viele der Menschen, die ich kennengelernt habe, diese Sanftheit und diese Verbundenheit und Weisheit irgendwie schon fast. Ja,
Hingabefähigkeit
genau.
überwältigt mich immer wieder, wie die
Ja.
Inderinnen vor allem das Leben.
Ja.
Genau, jetzt habe ich dich ausgefragt oder ausgeforscht, habe dir viele Fragen gestellt und mag jetzt wieder zurückkommen zum Kernthema hier im Podcast, zur Eifersucht. Du hast mir erzählt, du bist dabei, Eifersucht zu erforschen. Das finde ich zum einen eine ganz, ganz tolle Herangehensweise, weil sich das gar nicht erleidend anhört, obwohl Eifersucht ist meistens ein unangenehmes Thema. Ja, magst du erzählen, wie du das machst, was Eifersucht in deinem Leben für eine Rolle spielt?
Sehr gerne. Ich bin jetzt seit 8 Jahren in einer Beziehung mit meinem Mann. Wir sind seit 2 Monaten verheiratet
Oh,
und
dann
wir
kann ich
fühlen
ja noch gratulieren.
uns. Ja, danke. Ja, genau. Und
Wünsche
das ist
ich,
eine
dass eure
wirklich.
Liebe wirklich erblühen kann und ja,
Dankeschön.
dass sie richtig einen guten Boden hat, dass sie wachsen kann.
Ja. Vielen Dank. Ja, und wie gesagt, wir kennen uns seit 8 Jahren aus dem Studium. Mein Mann ist auch Arzt und wir führen eine sehr, sehr ehrliche und sehr stabile und wertschätzende Beziehung. Und als wir uns damals kennenlernten, war für mich eigentlich schon klar, okay, das ist irgendwie sehr zukunftsträchtig so. Also ich konnte mir einfach sehr gut vorstellen, dass das der Mann ist, mit dem ich mir auch vorstellen kann, eine Familie zu gründen, ein Haus zu kaufen oder was auch immer man so macht, wenn man dann irgendwann in so ein Alter kommt. Aber es war einfach so, dass ich gedacht habe, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wir waren viel gemeinsam reisen, wir waren immer viel unterwegs. Wir sind beide so Menschen, die viel gerne unterwegs sind. Und dann war er vor, ich glaube, das ist jetzt irgendwie über 2 Jahre her ungefähr, für einen ärztlichen Einsatz in Indien. Und ich war in Bochum damals noch und wir haben telefoniert und dann ging es irgendwie so ein bisschen darum, die Beziehung zu öffnen. Also zu sagen, wir sind uns einig, dass wir zusammen als Paar sein möchten. Wir sind sehr glücklich miteinander. Wir haben auch eine erfüllte Sexualität. Es gibt eigentlich jetzt gerade nichts, was uns irgendwie auseinanderbringt. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich wollte, also es war mein Wunsch oder ich habe das in dieses Telefonat hereingetragen, was ich gesagt habe, ich habe irgendwie das Gefühl, ich würde gerne noch ein bisschen mehr erleben und auch gerne ein bisschen mehr erforschen, vielleicht auch mich selber, aber auch meine Sexualität. Und ich würde gerne auch anderen Menschen auf intime Art und Weise begegnen können, ohne dass uns das in unserer Liebe oder in unserer Beziehung verletzt. Und er hat das irgendwie sehr entspannt aufgenommen, hatte darüber jetzt noch nicht so richtig nachgedacht vorher, weil er das Bedürfnis auch nicht hatte, aber war sehr erlaubend und hat dann auch gesagt, ja, können wir gerne machen, kann ich mir vorstellen. Und dann ist da erstmal gar nichts passiert, ganz lange. Es war halt erstmal nur so, dass wir es so angesprochen hatten und die Bereitschaft oder auch das Interesse beidseits irgendwie da war. Und ja, vor einem Jahr fing das dann so an, dass wir dann doch auch Menschen getroffen haben und auch mit diesen Menschen auch intim waren und auch vielleicht Sex hatten. Und für mich dieses Erforschen von Eifersucht hatte damit zu tun, dass ich schon für mich spannend fand, zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn mein Partner aus der Tür geht und ich weiß, er trifft jetzt eine andere Frau. Ganz bewusst und auch offen mit mir. Also das war jetzt nicht, das war ja nichts, was er irgendwie gemacht hat, um mich zu hintergehen oder um seinen Bedürfnissen gerecht zu werden, sondern es war einfach ganz klar offen kommuniziert und das war auch alles okay so. Und trotzdem sind Gefühle ja nicht immer so, wie man sich das denkt, wie sie dann zu sein haben. Und dieses Gefühl dann zu erleben, war für mich total spannend. Und das war nicht leicht, weil ich gemerkt habe, ich bin deutlich eifersüchtiger, als ich es gedacht hätte. Und dann sich zu fragen, warum fühle ich das jetzt so? Also, weil irgendwie, er kam dann auch abends nach Hause, wir haben darüber geredet und es war immer so ganz klar. Und ich hatte auch das Gefühl, dass unsere Liebe dadurch eher noch gewachsen ist. Also er hat auch noch ganz klar gesagt, Sabrina, ich merke einfach, du bist meine Frau, ich liebe dich, will mit dir zusammen sein. Du bist für mich die Liebe meines Lebens so ungefähr. Und trotzdem war ich eifersüchtig und ich habe mich dann wirklich gefragt, woher kommt das? Und ich wollte immer ganz viel wissen. Ich wollte wissen, was macht die Frau? Wie sieht die aus? Worüber habt ihr geredet? Wo wart ihr unterwegs? Und so. Und er hat gesagt, das tut alles gar nichts zur Sache. Warum willst du das so genau wissen? Und ich habe aber gemerkt, wenn ich das nicht weiß, und das hatten wir auch eben kurz vorher schon mal besprochen, dann passiert so ein Kino im Kopf, so dass man sich halt plötzlich Bilder ausmalt, die man gar nicht haben will und die vielleicht auch gar nicht real sind, so weil man ganz viel vielleicht überhöht bei diesen anderen Menschen, bei diesen anderen Frauen. Und das meinte ich mit diesem Erforschen. Und das war schon immer wieder, wir haben dann auch wieder darüber geredet und dann auch so, Gott, wie gehe ich damit um? Heißt das jetzt, dass wir das beenden mit der offenen Beziehung oder gebe ich mich da weiter rein? Will ich das aushalten? Also ich war da immer ganz ehrlich. Und das Interessante war aber, dass mein Partner viel weniger eifersüchtig war, schon manchmal so fast gar nicht, was mich auch dann wieder verunsichert hat. Also weil ich gedacht habe, warum bist du nicht eifersüchtig? Liebst du mich nicht genug? Hast du keine Angst, mich zu verlieren? Und da hat er was zu mir gesagt und das hat mich sehr, sehr berührt. Und das habe ich auch lustigerweise in unserer Trauung nochmal genannt, als wir jetzt geheiratet haben. Er hat gesagt, Sabrina, ich liebe dich und ich liebe dich bedingungslos und das bedeutet für mich, dass ich möchte, dass du glücklich bist. Und wenn du jetzt aus der Tür gehst, um einen anderen Mann zu treffen, der dich glücklich macht, dann ist das okay für mich und dann wünsche ich dir damit viel Spaß. So. Und das war für mich einfach so schön und so überwältigend, weil ich gedacht habe, ja, das ist das, wo ich hin möchte, aber ich weiß, dass ich da noch nicht bin. So. Also das ist so, natürlich waren das auch sehr große Worte und ich weiß, dass er auch nicht immer ganz, ganz frei von so ein bisschen Verlustangst oder von Eifersucht ist, vor allem, weil ich einen Mann getroffen habe, der mir sehr, sehr, sehr nah war und er das auch gemerkt hat. Aber trotzdem war er halt immer deutlich, deutlich offener, als ich es sein konnte.
Oh, schön, dass ihr so radikal ehrlich damit seid, weil ohne das haben aus meiner Erfahrung diese Erlebnisse einfach die Sprengkraft, zwei auseinanderzusprengen. Und mit dieser radikalen Ehrlichkeit ist einfach die Basis, dass man noch enger zusammenwachsen kann.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und hast du denn erforschen können, wie du damit umgehst oder wie gehst du um mit diesem, wie nennst du es, Eifersucht? Ist es bei dir Schmerz? Ist es bei dir Wut? Bist du zu dem Gefühl gekommen? Weil aus meiner Erfahrung ist Eifersucht nicht ein Gefühl, sondern es ist eine Beschreibung von diesem, ich würde sagen, Leiden, irgendwas Leidendes.
Ja, ich auf jeden Fall ist es sehr schmerzhaft und bei mir auch. Also das hat für mich schon auch sehr viel Leid irgendwie gemacht und das habe ich vor allem gemerkt, als ich selber nicht in Deutschland war, sondern in Afrika, in Sierra Leone und mein Partner halt weiter auch eine Frau getroffen hat und ich so weit weg war und ich das Gefühl hatte, es läuft irgendwie für mich aus dem Ruder. So. Ich habe keine Kontrolle mehr. Also es ist so, sonst war es halt, also nicht, dass ich das unter Kontrolle gehalten hätte, aber es war irgendwie so, der trifft diese Frau, aber es war klar, wir sehen uns danach in kürzerer Zeit wieder. Wir schlafen danach wieder in einem Bett oder wir sehen uns morgens oder wir sehen uns am Abend danach und wir können darüber reden und ich kann irgendwie wieder diese Nähe aufbauen, so dieses Gefühl, dass wir zusammengehören. Und das fehlte halt in diesen 5 Wochen total. So. Und ich war einfach total verunsichert, weil ich es irgendwie nicht mehr einordnen konnte. Ich konnte ihn nicht irgendwie angucken. Ich konnte nicht sehen, wie er aussieht, wenn er darüber redet oder wie er sich gerade fühlt. Und ich glaube, das hatte bei mir schon was mit Angst zu tun und ganz viel Selbstunsicherheit. Und ich habe auch gemerkt, dass ich immer in den Phasen, wo ich gerade mit mir selber nicht so gut bin, also wo ich ganz unsicher bin, wo ich merke, oh, boah, meine Selbstliebe ist gerade irgendwie ganz im Keller und ich habe gerade gar kein Selbstbewusstsein für mich selber, dass ich dann viel, viel eifersüchtiger bin als in Phasen, wo ich so fliege und das Leben irgendwie so bunt und vibrierend und aufregend ist und ich mich sehr geliebt fühle und mich selber liebe. Da kann ich viel, viel freigebiger sein, also auch mit seiner Sexualität, mit anderen Frauen, als dann, wenn ich so totale Angst habe mit mir selbst und mich als ungeliebt fühle und mich als nicht liebenswert empfinde. Und das war so eine ganz große Erkenntnis, wo ich auch gemerkt habe, das ist eigentlich das, woran ich arbeiten muss, so ein bisschen, dass ich mich selber so gut finde und so sehr selbst schätze, dass ich einfach weiß, uns kann da eigentlich nichts passieren oder mir kann auch nichts passieren.
Das ist auch das, also die Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich schon schmunzeln, weil die mich kennen. Das ist exakt der Punkt, wo meine Faszination vom Nervensystem auch angetriggert wird. Und zwar, dass in dem Moment, wo uns Sicherheit oder Vertrauen verloren geht, dann geht uns auch diese Verbundenheit verloren. Da landet unser Nervensystem im Kampf-Flucht-Modus.
Ja.
Und dann können wir kämpfen und kämpfen und kämpfen, auch gegen die Eifersucht kämpfen und das wird nicht besser. Das Einzige, wie wir wieder rauskommen, ist, dass wir Sicherheit und Vertrauen wiederherstellen. Weil das ist wirklich wie ein Schalter. Und dann ist wieder der Verbundenheitsmodus da. Ja, und da ist Selbstliebe zugänglich. Und dann ist alles das, was uns belastet. Also Eifersucht ist aus meiner Erfahrung, hat das auch mit dem Kampf-Flucht-Modus zu tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es entweder alte Erfahrungen gab, wo das irgendwie eine Rolle spielte. Und wenn du in der Selbstliebe bleibst, dann wird sich das einfach, wird deine Präsenz so groß sein, dass sich das wird immer weniger werden.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist halt, und wenn ich das dir jetzt so erzähle, dann fühlt sich das für mich auch so logisch und so leicht an, aber man weiß ja selber, wenn man in dieser Position gerade ist, also wenn ich gerade zu Hause sitze und ich weiß, mein Partner ist bei jemand anders und ich merke, wie das hochkommt und ich ärgere mich so über mich selber, weil ich, also das ist ja dann auch wieder so ein Teufelskreis, man fühlt es hochkommen, man ärgert sich schon darüber, dass man das fühlt und es wird dann immer mehr und immer mehr, man denkt, nee, aber ich kann doch jetzt den Schalter umlegen. Aber diesen Schalter dann zu finden in diesem Moment, das ist dann doch immer sehr herausfordernd. Und ich habe da auch noch keinen, ich bin da auch ganz ehrlich, ich bin da noch auf einem langen Weg. Also ich bin da lange noch nicht, wo ich sein möchte. Und aber das ist auch das, wo ich dann auch ganz ehrlich zu mir und zu meinem Partner bin und sage, ich möchte das gerne weiter versuchen. Ich finde das total wichtig, dass wir da einen Umgang finden. Aber ich kann nicht sagen, dass ich da schon sehr weit fortgeschritten bin.
Ich glaube auch ganz ehrlich, dass manchmal höre ich ja, dass Menschen sagen, ich habe das und das überwunden, das passiert mir nicht mehr, ich bin jetzt so und so. Meine Erfahrung mit meinem Leben, mit meinem Körper und auch das, was ich über das Nervensystem weiß, ich bin davon überzeugt, wir können das nicht überwinden in dem Sinn, sondern wir können nur lernen, wie unser Körper funktioniert und wissen, was wir brauchen. Dass wir, wenn so ein Schalter umgelegt wird, was wir tun können, dass wir es wieder zurückschalten können. Also, dass wir die Verbundenheit wiederherstellen können.
Ja.
Es gibt so viele Dinge, die das auslösen können in uns, dass der Körper in den Kampf- oder in den Fluchtmodus geht oder sogar in diese Abschaltungsreaktion. Und das sind Automatismen, gegen die können wir gar nichts tun, außer eben wieder Sicherheit und Vertrauen herstellen. Das sind wirklich diese Zauber, nicht nur Zauberworte, sondern es ist ja was, was wir fühlen, was wir brauchen, was der Körper, was spürbar da sein muss.
Ja, das stimmt.
Dass sich es wieder umschaltet.
Ja.
Genau. Ich glaube, ich mag jetzt auch gar nichts mehr sonst fragen oder sagen. Vielen Dank, liebe Sabrina, für das wundervolle Interview, für das schöne Gespräch mit dir.
Vielen Dank an dich.
Und ich danke den Hörerinnen, den Hörern. Ich danke dir, dass du wieder dabei warst. Und wenn du Interesse daran hast, mit Sabrina Kontakt aufzunehmen, dann schau auf ihrem Instagram-Profil oder bei Facebook nach. Ich verlinke auf jeden Fall die Möglichkeiten, mit Sabrina in Kontakt zu treten.
Sehr gerne, ich freue mich.
Und wenn das jetzt interessant für dich war und ich komplett kostenfrei auch auf deine Situation schauen soll, dann buch dir entweder einen Termin mit mir. Den Link findest du im Podcast unten in den Shownotes. Du kannst mir natürlich auch eine Frage stellen, die ich hier im Podcast auch vollkommen kostenfrei beantworte. Und ich freue mich sehr, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis am Dienstag.